SWR 2 Forum.
Und da ist heute unser Thema: Hitlers adlige Helfer, die Hohenzollern und die Nazis. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Seien Sie herzlich willkommen. Wir reden heute über eine Kontroverse, die nicht nur in Fachkreisen diskutiert wird, sondern längst auch in der breiten Öffentlichkeit. Ist die Familie des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. Mitverantwortlich für die dunkelsten Jahre in der deutschen Geschichte, den Aufstieg des Nationalsozialismus? Dazu gibt's pünktlich zur Buchmesse in Frankfurt ein neues, viel beachtetes Buch. Geschrieben hat es der Historiker Stefan Malinowski, und er sagt, die Dynastie der Hohenzollern hat die Nähe zu den Nazis gesucht und maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen. Das wird bei den Nachfahren Wilhelms wenig Anklang finden. Das Haus Hohenzollern fordert seit Jahren Entschädigung für Teile ihres Besitzes, die nach dem Ende der Monarchie 1918 beschlagnahmt wurden. Darüber entscheiden die Gerichte. Historiker stellen bekanntlich nur fest, ordnen und schlussfolgern. Und das wollen wir heute tun. Welche Pläne verfolgten die Hohenzollern nach 1918 und wie realistisch war das? Und die Frage ist natürlich auch, kommt jetzt Bewegung in den Streit um Entschädigung? Dr. Stefan Malinowski ist bei uns zugeschaltet aus Edinburgh, wo er an der dortigen Universität lehrt. Herr Malinowski, die Hohenzollern waren Helfer auf dem Weg Hitlers an die Macht, schreiben Sie. Sie haben das 2014 schon mal festgestellt, damals in einem Gutachten, jetzt eine 750 Seiten starke Studie. Sie haben dafür noch mal viele Jahre recherchiert. Hat sich Ihr Blick in der Zeit verändert oder fühlen Sie sich umso mehr bestätigt?
Also je genauer man als Historiker ein Sujet anschaut, desto mehr Nuancen tun sich natürlich auf. In dem Fall war es allerdings so, dass in der Tat die Hauptergebnisse, zu denen ich 2014 gekommen war, übrigens im Kreis von anderen Historikern, Historikerinnen auch, sich tendenziell bestätigt haben. Und dass die Quellenlage in dem Fall eindeutiger zu sein scheint als in anderen großen oder mittelgroßen Historikerkontroversen der Vergangenheit. Also die Ergebnisse des Jahres 2021, zu denen ich komme, sind im Grunde die gleichen von 2014, nur in einer größeren Präzision und Auffächerung.
Und das heißt, für den aktuellen Gerichtsstreit, den Nachfahren der Hohenzollern, steht aus Ihrer Sicht des Historikers eine Entschädigung nicht zu?
Das ist nach wie vor, glaube ich, nicht die Aufgabe und Funktion von Historikern, Historikerinnen, das zu beurteilen, auch meine nicht. Mir scheint so zu sein, dass es eine Mehrheit gibt im Fach unter den Historikerinnen und Historikern, die über diese Dinge, über diese Zeiten und Sachfragen arbeiten. Es scheint eine Mehrheit zu geben, die zu eindeutigen Ergebnissen kommen. Die Quellenlage scheint mir eindeutig zu sein, wie potenziell dann Juristen in einem potenziellen Gerichtsverfahren, bislang wissen wir ja noch nicht, ob ein solches überhaupt stattfinden wird, wie dann die Juristen darauf reagieren und welche Schlüsse Juristen in ihrer eigenen Sprache und in ihren eigenen Zuordnungssystemen dann aus den Ergebnissen der Historiker ziehen, ist eine zweite Frage, über die Historiker im Grunde nur sehr bedingt überhaupt urteilen können.
Die Anwälte des Hauses Hohenzollern haben Sie und einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen wegen angeblicher falscher Tatsachenbehauptung verklagt. Es gibt da inzwischen eine ganze eigene Sammelwebsite zu den Klagen der Hohenzollern. Haben sich die Anwälte auch jetzt wieder bei Ihnen gemeldet, nachdem das Buch erschienen ist?
Nein, bislang noch nicht. Ich bin aber immer noch in nicht abgeschlossenen Gerichtsverfahren mit dem sogenannten Chef des Hauses.
Mein zweiter Gast, Dr. Stefanie Middendorf, Historikerin und Professorin an der Universität Jena. Frau Middendorf, juristisch ist der Streit um Entschädigung nicht entschieden. Als Historikerin, wie sehen Sie das? Wie ist da Ihre Sicht der Dinge? Wie eng waren Hohenzollern und Nazis miteinander?
Ja, also ich meine, auch als Historiker, Historikerinnen entscheiden wir natürlich nicht über einen Streit. Und insofern würde ich auch nicht formulieren, dass dieser Streit jetzt von uns entschieden werden kann oder entschieden werden sollte. Aber ich finde schon, dass die Forschung von Stefan Malinowski, von anderen in den letzten Jahren erstaunlich viele Facetten der Kollaboration, der Zusammenarbeit und eben eine große symbolische, soziale, politische Nähe deutlich gemacht haben. Aus Sicht von Geschichtswissenschaftlerinnen und Geschichtswissenschaftlern daran interessant ist ja, dass sich da immer wieder auch neue Perspektiven, Fragen auftun, an denen man weiterarbeiten kann, die aber eher vielleicht dann auch wegführen irgendwann von dieser Engführung der Debatte, die die juristische Auseinandersetzung mit sich bringt, und viel breitere und grundsätzlichere Fragen auch aufwerfen nach historischer Verantwortung für den Übergang von der Demokratie in die Diktatur. Und da würde ich sagen, weisen die Ergebnisse stark in eine doch klare Kollaboration. Aber trotzdem ist das, der Streit oder ist die Forschungsfrage damit natürlich nie endgültig erschöpfend erledigt. Das ist ja gerade das Spannende auch an solchen Diskussionen.
Das vertiefen wir gleich noch. Ich möchte vorher meinen dritten Gast begrüßen in diesem Forum, Professor Dr. Jörn Leonhard von der Uni Freiburg. Auch er Historiker für die neuere und neueste Geschichte. Herr Leonhard, ist für Sie die Rolle der Hohenzollern-Dynastie zwischen 1918 und 1945 ein für alle Mal geklärt?
Ein für alle Mal ist, glaube ich, keine Kategorie für Historikerinnen und Historiker, aber die empirische Dichte, die wir jetzt vorliegen haben, nicht zuletzt nach dem Buch von Stefan Malinowski, spricht doch eine eindeutige Sprache. Die Hohenzollern und insbesondere der Kronprinz gehörte zu einem ausgewiesenen antirepublikanischen Milieu, einem spezifischen Netzwerk, die über symbolisches Kapital verfügten, die ganz genau wussten, wie sie mit der Mediengesellschaft der Weimarer Republik auch umgehen konnten. Und daraus ist eben auch eine spezifische Verantwortung abzuleiten. Und ich glaube, es war mein Kollege Ulrich Herbert, der in einem FAZ-Artikel sehr schön, finde ich, formuliert hat, wie auch andere, also Reichswehr, Großindustrie, Teile der Wissenschaft, der Rechtsprechung, haben diese Akteure mit Vorschub daran gearbeitet, die Weimarer Republik loszuwerden, sie durch etwas anderes zu ersetzen und genau in diesen Kontext gehören. Und das wissen wir jetzt wirklich sehr gut, eben auch die Hohenzollern und insbesondere der Kronprinz.
Okay, reden wir über die Hohenzollern und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration. Herr Malinowski heißt Ihr Buch. 1918 bricht die Monarchie zusammen, Kaiser Wilhelm II. Und Familie gehen ins niederländische Exil. In Deutschland startet das Experiment einer ersten Republik. Und genau hier beginnen Sie Ihre Untersuchung. Warum eigentlich schon 1918? Da war von den Nazis ja noch keine Rede.
Also zu den Grundzügen des Faches gehört es ja, dass man Langstrecke und Kurzstrecke kombiniert. Und man hat kurzfristige Anlässe und Ereignisse, die man analysiert und die man versucht, in längerfristige Kontexte zu stellen. Und ich glaube, mich in analytisch guter Gesellschaft zu befinden, wenn man den Versuch macht, diese Langzeitentwicklung zurückzuziehen. Ich würde sie übrigens auch vor 1918 oder bis hinter 1918 zurückziehen, auch bis zum ins späte Kaiserreich hinein. Also der generelle Konsens, glaube ich, wäre für die Erklärung der Schwäche der deutschen Demokratie und für das Kommen der Diktatur im Jahre 1933, dass man nach Ursprüngen und Gründen sucht, die man im späten 19. Jahrhundert verortet oder versucht zu finden. Und dann wäre das die Entstehung einer sogenannten neuen Rechten, also einer rechtsradikalen Bewegung im späten Kaiserreich, die bereits die antisemitischen und imperialistischen, an Führermodellen orientierten Grundzüge aufweist, die man dann später im Nationalsozialismus wiederfinden wird. Und insgesamt kann man sagen, dass wie in der gesamten europäischen Geschichte, Revolution bedeutet ja immer gleichzeitig Konterrevolution. Also Sie können die gesamte europäische Geschichte nach diesem Modell, nach diesem dialektischen Modell von Revolution und Konterrevolution erklären. Das ist in Deutschland 1918 nicht anders. Und es gibt praktisch aus dem Stand und sofort im November 1918 eine gegenrevolutionäre Bewegung, die sehr viele verschiedene Köpfe und Teile und Nuancen und Gruppen hat, die sie tragen und die sie gestalten. Und das ist in den Anfangsjahren der Republik noch sehr amorph. Relativ spät, 1929, 1930, wird sich dann die sogenannte NS-Bewegung herausschälen und herausformen aus diesem Milieu als die dynamischste Kraft der antirepublikanischen rechten und rechtsradikalen Bewegung. Und insofern ist diese Kollaboration oder diese Nähe von Teilen der Familie Hohenzollern zur rechtsradikalen Bewegung bereits vor 1918 präsent. Sie formt sich dann 1918 neu um und sie geht ab ungefähr 1930 eine sehr eindeutige Richtung, nämlich Hand in Hand, so könnte man das Bild vielleicht nennen, mit der NS-Bewegung.
Frau Middendorf, die Frage nach dem zu untersuchenden Zeitraum ist natürlich ganz bewusst gestellt. Es gibt andere neue Untersuchungen, gerade erschienen, zum Beispiel die des Bremer Historikers Lothar Machtan. Der konzentriert sich auf die 30er Jahre und die Rolle allein vom ehemaligen Kronprinzen Wilhelm. Wird das der historischen Situation gerecht?
Nein, meines Erachtens ist das eine problematische Engführung sowohl in der Person als auch in der Zeit, die untersucht wird. Stefan Malinowski hat es ja schon angedeutet, dass man um diese Dynamiken, die diese Bewegungen entwickeln, verstehen zu können, eigentlich sogar noch vor 1918 oder noch vor 1914 zurückgehen sollte und kann, um auch die gesellschaftlichen Resonanzräume, die Überzeugungskraft dieser Bewegung zu verstehen, die ja nicht wie bei Lothar Macht dann quasi 1930 oder 31 erst entstehen im Zuge der Weltwirtschaftskrise, sondern schon vorher angelegt sind und auch da aus dieser sagen Erfahrung mit den Krisen und Kriegen des frühen 20. Jahrhunderts zusammenhängen. Insofern ist die Anlage der Studie von Lothar Machter natürlich ganz darauf konzentriert, diesen Übergangsmoment von 1933 aus den Handlungen einer kleinen Gruppe von politischen Eliten zu erklären, die sich in dieser Phase zusammentun, zu denen zeitweilig auch der Kronprinz zielt und die gewissermaßen aus dem Moment heraus einen Umbruch, einen Staatsstreich versuchen. Aber das verengt natürlich die Wirkmacht dieser Bewegung auf die sogenannten großen Männer, auf eine kleine Clique machtbewusster Männer und ja, wird insofern der gesellschaftlichen Gesamtsituation überhaupt nicht gerecht.
Herr Leonhard, Machthans doppeltes Fazit, ganz anders als das von Herrn Malinowski. Wilhelm war eher unbedeutsam, sein politischer Einfluss kurzlebig und dann die Debatte steht überhaupt erst am Anfang. Da steht jetzt also Historiker gegen Historiker oder ist da mehr dahinter?
Ich weiß das gar nicht so genau. Also ich würde zu dem, was eben gesagt wurde, gerne nochmal hinzufügen. Ich finde es extrem wichtig, dass wir diesen Fokus weg vergrößern, nicht fokussieren allein auf diese Jahre 29, 31, 33, so wie das bei Machthan passiert. Und wenn man das tut, dann kommt man, glaube ich, noch zu zwei anderen ganz wichtigen Voraussetzungen für die Wirkung der Hohenzollern in den 20er Jahren. Das eine, darauf kommen wir sicher auch nochmal zu sprechen, ist das Verhältnis von Monarchie und Moderne. Denn die wilhelminische Monarchie um 1900 ist eben auch eine Monarchie, die sich an Medienlogiken gewöhnt hat. Ja, wir wissen aus den Forschungen, dass gerade Wilhelm II. Und seine Entourage ein Gefühl, an manchen Stellen sogar so etwas wie eine professionelle Rahmung dafür entwickelt hat, wie man mit modernen Medien umgehen sollte. Das geht oft genug auch schief, aber diese Verbindung von Medien und Monarchie, die ist da. Und damit hängt ein zweites zusammen, nämlich dieser enorme, vielleicht sozial-kollektiv-psychologische Bruch von 1918-19, also auf der einen Seite das Ende der Monarchie, die ungeliebte Republik im Schatten der Niederlage, die kollektiv nicht verarbeitet ist. Und das bedeutet aber, dass es eine besondere Logik der Aufnahmebereitschaft in der deutschen Gesellschaft gibt für Monarchie, für Adel, für, wenn man so will, Überhänge aus der Zeit vor 1918. Das heißt, wir müssen weg von diesem engen Fokus, um zu begreifen, warum auch eine vielleicht in der politischen Nahsicht lächerlich wirkende Figur eine solche Wirkung hat entfalten können. Also wir dürfen nicht sozusagen allein auf das Angebot gucken, sondern wir müssen eben auch die Nachfragelogik innerhalb der deutschen Gesellschaft verstehen. Nur unter den Bedingungen dieser Veränderungen, insbesondere des Bruchs von 1918-19, kann man das symbolische Kapital sozusagen des Kronprinzen der Hohenzollernmonarchie verstehen. Und das geht verloren, wenn man eben mit der Mikrostudie erst 1929 oder 31 einsetzt. Das ist so, als wenn man die Französische Revolution mit 5 Männern und ihrer Geschichte von 1788 bis 89 erklären will. Und darin liegt die Schwäche von Machthans Buch. Aber darin liegt für uns auch die Stärke, die Frage zu benutzen, wie wir vielleicht auch zu einem besseren Verständnis von Demokratiekrise, Medienbedingungen, symbolisches Kapital in den 20er und frühen 30er Jahren kommen.
Herr Malinowski, was glauben Sie, woher kommt diese Verengung auf vermeintliche Schlüsselfiguren?
Also wenn Sie in London oder in Edinburgh oder in Berlin in eine Buchhandlung gehen, dann sind die ersten Bücher auf Augenhöhe meistens Biografien über Hitler, Bismarck und Churchill vielleicht, hier zumindest zu Lande. Mhm. Also die Verkürzung von Geschichtswissenschaft auf die Carlyle'sche Vorstellung aus dem späten 19. Jahrhundert, die Great Man Theory, also dass Geschichte gemacht wird von einer kleinen Gruppe großer Männer, die angeblich tief leiden und dann Schicksal und Tragik sind dann so Begriffe, die auftauchen. Ja, und das kann man von Cäsar oder von antiken Griechenland bis in die Gegenwart führen. Also es gibt im Publikum, glaube ich, eine Erwartungshaltung, Geschichte vereinfacht so wiederzubekommen. Ansonsten gibt es natürlich eine in allen Ländern oder zumindest in allen europäischen Ländern, die mir bekannt sind, eine Sehnsucht, die schwer erklärbar ist, nach allem, was mit Adel und Monarchie zu tun hat. Das sind Leuchtfiguren, die herausragen aus der verflachten Gegenwart und eine andere Welt darstellen, die eine Faszinationskraft hat, die ja bis in die Gegenwart hinein nicht erloschen ist. Das bedeutet aber eben nicht, dass man dadurch die besten Analysen bekommt.
Okay, dann stelle ich die Frage anders. Kann man denn überhaupt über die Hohenzollern schreiben? Wer ist damit gemeint? Über welche Familie reden wir? Konkret in den 20er, 30er Jahren und kann man die, was die Verbindung zu den Nazis angeht, alle über einen Kamm scheren?
Nein, selbstverständlich nicht. Also es gibt in der Familie natürlich starke Nuancen und Unterschiede, wie sich einzelne Frauen und Männer innerhalb der Familie verhalten. Man kann vielleicht sinnvollerweise versuchen, auf die Handlungsträger oder Akteure zu schauen, die sich politisch besonders exponiert haben und die von ihrer Funktion her besondere Bedeutung hatten. Das ist zum einen natürlich der ehemalige Kaiser, der im holländischen Exil und niederländischen Exil noch bis 1941 lebt. Dann sein ältester Sohn, der sogenannte Kronprinz, die Söhne des Kronprinzen, die eben auch als Thronprätendenten gehandelt werden. Die Gesamtfamilie, da kommt man also von den Namensträger her in einer Dimension von vielleicht 40, 50 einzelnen Personen, die denken und tun natürlich nicht alle das Gleiche. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, republikanische Mavericks, also Renegaten sozusagen, wenn Sie so wollen, zu identifizieren und zu beschreiben. Die findet man sehr schwer. Also es gibt einen Sohn des Kaiser Wilhelms II., Adalbert, der relativ früh Deutschland verlässt und dann ins Schweizer Exil geht mit seiner Ehefrau, wo er auch bleibt am Genfer See und dann stirbt, sich praktisch aus der Politik und aus der politischen Szene herausnimmt. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, die der gesamten Familie zur Verfügung gestanden hätte. Und zu den Grundbeobachtungen erstmal gehört eben, sie wird von den wichtigsten Akteuren und symbolischen Handlungsträgern der Familie, Männer und Frauen gleichermaßen, nicht gewählt, sondern die, die sie hervortreten, ja, die sich politisch exponieren sich eben allesamt in eine bestimmte Richtung. Und das ist ja durchaus nicht selbstverständlich. Es hätte andere Optionen gegeben. Und wenn Sie nach Bayern schauen, beispielsweise zu den Wittelsbachern und zum gefallenen bayerischen Königshaus, da finden Sie durchaus andere Orientierungen.
Das ist so ein Aspekt, den ich auch spannend finde. Wir blicken im Augenblick sehr, sehr stark auf die Hohenzollern-Debatte, aber vielleicht insgesamt auch nach Berlin und nach Potsdam, also Stichwort Humboldt-Forum, welche Art von Rekonstruktion. Man könnte das jetzt auch für Potsdam und die Garnisonkirche zeigen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass dieses Kaiserreich bis 1918 eben ein sehr polyzentrischer, politischer und auch politisch-kultureller Raum gewesen ist. Und wenn wir über Monarchie und Adel sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass es eben in Meiningen oder Dresden, in München oder Stuttgart oder Darmstadt auch ganz andere Modelle von Adel und Monarchie gegeben hat. Herr Malinowski hat es eben angesprochen. In Stuttgart gibt es im Augenblick eine, finde ich, sehr beeindruckende Ausstellung über Wilhelm II., also den König von Württemberg. Und da haben Sie es mit jemandem zu tun, der schon vor 1914 versteht, dass Monarchie nicht mehr das sein kann, was Wilhelm II. In Preußen bzw. in Berlin darunter versteht. Kein persönliches Regiment mehr, keine Staatsstreichpläne. Und das geht eben dann auch über 1918 hinaus. Das ist ein Fürst, der im Januar 1919 ganz bewusst an der Wahl teilnimmt, um zu zeigen, wie er den Wandel von der Monarchie zur Demokratie anerkennt, der auch 1918 im November eine ganz konstruktive Rolle spielt. Ich will damit nur andeuten, wir dürfen die deutsche Geschichte in diesem schwierigen Übergang nicht reduzieren auf das, so wichtig das ist, denn die Hohenzollern haben eine besondere Rolle, nicht auf das reduzieren, was wir jetzt Gott sei Dank über die Hohenzollern auch besser wissen. Wir müssen, glaube ich, die Geschichte des Kaiserreichs und auch die Geschichte von Monarchie und Adel nach 1918, wenn man so will, föderaler verstehen und nicht allein auf Berlin reduzieren.
Herr Malinowski, wie stand die Familie zur Republik? Wie sah die Kollaboration mit den Nazis dann auch konkret aus? Sie schreiben ja, die Familienmitglieder waren so eine Art Guerilla, ne, die vom ersten Tag an die Republik bekämpft und immer unter dem Radar der Öffentlichkeit agierte. Wie muss man sich das also vorstellen?
Also mit unter dem Radar fliegen, mit der Metapher habe ich versucht zu fassen, dass Republikaner und republikanische Beobachter natürlich auf die republikanischen Institutionen schauen. Ihnen ist das Parlament wichtig und die Ministerien, die Führung der Polizei, die Führung der Reichswehr etc. Es gibt aber eben Kommunikationsformen im Adel, die nicht 1918 beginnen, sondern im Grunde eine tausendjährige Tradition haben mit einem eigenen Set von Kommunikation, von Gespräch, der Art und Weise, wie man sich kleidet, wie man spricht, wie man auf der Jagd oder im Casino miteinander redet. Und das sind oftmals Milieus und Atmosphären und auch Orte, die von der republikanischen Aufmerksamkeit nicht wirklich verstanden werden und gelesen werden adäquat. Was die Kollaboration angeht, so könnte man vielleicht sehr grob, und das habe ich im Buch versucht, trennen zwischen der faktischen, die auch der Kollege Machtan beschreibt, also die Frage, mit wem redet der Kronprinz, warum kommen Heinrich Brüning und Reichswehrgenerale nach Potsdam aufs Schloss Cäcilienhof und essen dort zu Abend, worüber reden diese Männer und welche Ratschläge gibt dann der Kronprinz, warum ist der Mann weiterhin vernetzt mit Reichswehrgeneralen, mit den großen Granden und Grand Seigneurs des deutschen Großgrundbesitzes, vor allem östlich der Elbe, warum hat er Verbindungen in die rechtsradikale Szene in Bayern? Der Mann, der ehemalige Kronprinz, ist ja praktisch mit allen Institutionen und Gruppierungen der radikalen Rechten verzahnt und verschaltet und ist dort eben als Ratgeber und als Akteur wichtig. Und die zweite Ebene neben dieser Handlungsebene ist die symbolische. Also Jörn Leonhardt hatte ja schon den vor allem von Pierre Bourdieu ausgearbeiteten Begriff des symbolischen Kapitals, also symbolisches Kapital neben dem ökonomischen Kapital und dem sozialen, was man einsetzen kann in der politischen Sphäre der Kommunikation. Und wenn ein ehemaliger Kronprinz Anfang April 1932 an die Presse geht und über die großen Presseagenturen dazu aufruft bzw. deklariert, er werde für Hitler wählen im zweiten Wahlgang der Reichspräsidentenwahl, dann sendet er ein Signal, was landesweit innerhalb von 24 Stunden, aber auch europaweit und weltweit zur Kenntnis genommen wird und gelesen werden wird. Also diese symbolische Teilnahme gegen die Republik oder dieser symbolische Antritt gegen die Republik in der Stahlhelmuniform, in schwarzen Lederstiefeln, in Märschen, in Aufmärschen, erst nur mit dem Stahlhelm und dann in dieser Zusammenarbeit von Stahlhelm und SA als den beiden großen Wehrverbänden, beide ungefähr 500.000 Mann stark. Das sind Beispiele aus einer sehr langen Reihe von symbolischen Leistungen, Reklameprinzen, hat Gustav Stresemann die Prinzen genannt. Und vielleicht noch eine Metapher, die von Theodor Heuss kommt, dem ehemaligen, den späteren Bundespräsidenten, der als liberaler Republikaner in den 20er Jahren formuliert, die Hohenzollern hätten im Nationalsozialismus nicht zur Stammeinlage gehört, sondern seien auf dem Reklamekonto geführt worden. Ja, also die Hohenzollern oder beziehungsweise diese herausragenden politischen Figuren, diese einzelnen Figuren aus der Familie, waren, und ich glaube, das ist ein treffender Begriff, Reklameträger für die NS-Bewegung.
Na, ich glaube, das Stichwort ist die Resonanz oder vielleicht auch die Fähigkeit, Resonanz zu erzeugen. Und da haben natürlich Monarchie und Adel und ganz besonders eine so prominente monarchische Dynastie wie die Hohenzollern nach 1918 trotz des Verlusts des Throns, wenn man so will, strukturelle Vorteile. Ja, das ist all das, wonach diese medialisierte Demokratie nach 1918, nach dem Verlust von anderen Sicherheiten in gewisser Weise lechzt. Ja, das sind Personen, mit denen man so etwas wie ein Arcanum, etwas Geheimnisvolles verbindet, denen man eine gewisse Aura zuweist. Ob das dann bei den ganz konkreten Personen wirklich vorhanden ist, ist eigentlich weniger wichtig als die Frage, dass solche Erwartungen existieren. Eine Erwartung, dass diese hochkomplizierte Gesellschaft der 20er, 30er Jahre mit dem Anspruch auf Rationalisierung, auf Sachlogik, vielleicht in solchen Figuren auch wieder etwas von einer Remagisierung erlebt. Und das ist der Grund, warum diese Familie oder jedenfalls Protagonisten von ihnen Schlagzeilen produzieren können. Und anders ist das ja nicht zu erklären. Der Kronprinz entwirft ja nicht ein politisches oder soziales Alternativprogramm. Er ist sozusagen gemessen an all diesen klassischen Kriterien von Regimekrise ist er ein Trittbrettfahrer. Aber er ist ein Akteur, der Resonanz erwirken kann. Und was ich aus der Lektüre von Stefan Malinowskis Buch mitgenommen habe, ist ja die Fähigkeit und, wenn man so will, auch in der Kontinuität zu diesen Medienmonarchen des späten 19. Jahrhunderts, das Bewusstsein, dass man diese Medien auch beschicken muss. die Home Stories, die Fake News, die eben die Schlagzeilen. Man bleibt im Gespräch. Und anders ist eben nicht zu erklären, dass diese Macht der Bilder entsteht. Diese Macht der Bilder übersetzt, wenn man so will, irgendwann das Symbolische auch in ein politisches Kapital, das dann der Kronprinz versucht, in spezifischen Situationen ab 1931 konkret umzusetzen. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, wie die Nachfrage in dieser traumatisierten deutschen Gesellschaft nach 1918 funktioniert. Sonst kann man diesen Erfolg der Bilder, der Botschaften, der subtilen Botschaften nicht verstehen.
Aber realistisch waren die Pläne zur Rückkehr auf den Thron zu keinem Zeitpunkt.
Aber sie wurden ihm zugetraut. Wir wissen heute aus der dichten Empirie, dass das keine Chance hatte. Aber dass 1931, 32 national und international man einer solchen Figur so etwas zutraut, ohne das Wissen, dass es dann nicht passiert, das ist doch, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Also Max Weber hat fürs 19. Jahrhundert formuliert oder im späten 19. Jahrhundert formuliert, die Entzauberung der Welt, ja, als Beschreibung für die großen Tendenzen der Moderne. Und in der Tat ist in den Staaten, die den Ersten Weltkrieg verlieren, 1918, das kann man leicht auch für Italien zeigen, auf eine andere Art und Weise für Russland, aber insbesondere in Deutschland, Österreich, dieser Versuch, diese Sehnsucht nach einer Wiederverzauberung der Welt. Die Macht der Bilder ist ja nicht nur eine, die der Adel kommt. Die Macht der Bilder ist auch ein Buchtitel von Gerhard Paul vor vielen Jahren über die NS-Bewegung, also über die Propaganda der NS-Bewegung vor 1933. Diese Kraft der Bilder, die Phrase hat Blut getrunken und lebt, hat der Ernst Bloch mal formuliert für die Sprache des NS. Also das Metaphorische, das Auffüllen von Politik mit Männern, mit Heldenfiguren, mit neuen Vorstellungen von Kampf, von Männlichkeit, von Kriegertum. Das sind Bilder und Sehnsüchte, die man aus dem Adel heraus, aus einer sehr langen Tradition bespielen konnte. Und auch ich würde sagen, dass eine der Ebenen, die sehr interessant ist bei dem Thema, scheint mir zu sein, diese Kommunikation zwischen Angebot und Nachfrage, zwischen Sender und Empfänger, zwischen der Sehnsucht von Millionen, die bedient und bespielt wird von Einzelfiguren. Ja, und dass der selbst eine mediokre Figur wie dieser ehemalige Kronprinz dazu in der Lage ist, hängt natürlich nicht an persönlichen Fähigkeiten, die hier überhaupt nicht vorhanden waren, sondern eine aus der Funktion kommende und durch eine tausendjährige Tradition und aus der Zuschreibung von einem Millionenpublikum entstehende Kraft. Ja, und da hat man dann eine interessante Überschneidung mit der Führerfigur. Also auch Hitler ist ja nicht aus persönlichen Fähigkeiten heraus geworden, was er wird, sondern durch Zuschreibung von außen. Charisma wird, ja, entsteht ja nur dann, wenn es aufgeladen wird von einer großen Gruppe von Empfängern. Und diese Parallele zwischen Adelsgeschichte und NS-Geschichte und der modernen Geschichte von Diktaturen und von Fake News und von moderner Propaganda, die scheint mir hochinteressant zu sein.
Und ich würde gern noch einen Punkt dazu ergänzen, nämlich, dass diese Macht der Bilder auch eine destruktive Dimension hat, wenn man sich anschaut, welche Bilder die Weimarer Demokratie parallel in der Lage ist zu produzieren oder nicht zu produzieren. Also diese Fokussierung auf große magische Figuren, die Remarginisierung ist natürlich etwas, was entgegengesetzt funktioniert zu dem, was eine parlamentarisch arbeitende, moderne Demokratie an Prozessen, an Aushandlungsprozessen, an Bildern eben nicht in der Form produzieren kann. Also es ist sozusagen nicht nur die Herstellung einer neuen Führerfigur, die auf monarchische oder monarchistische Erwartungen trifft, sondern es ist auch eine gezielte Destruktion gegenüber alternativen Bildern sozusagen, alternativen Führerfiguren, die eben nicht auf diese Art und Weise aufgeladen sind mit charismatischen Eigenschaften, sondern eben bürokratische Dimensionen haben, parlamentarische Aushandlungen nötig machen, lange dauern. Also diese ganze Tatbegeisterung, dieses Auftreten zerstört natürlich parallel und schwächt die Kräfte, die es ja auch gibt, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Politik, die eigentlich andere Bilder möchten und auch produzieren wollen würden. Also das ist ja sozusagen gleichzeitig gegen etwas anderes gerichtet.
SWR 2 Forum, heute zum Thema Hitlers adlige Helfer, die Hohenzollern und die Nazis. Es diskutieren die Historikerin Stefanie Middendorf und die Historiker Stefan Malinowski und Jörn Leonhard. Herr Leonhard, es ist ja schon eigenartig. Warum wird derart heftig über die Rolle der Hohenzollern im Nationalsozialismus gestritten, mehr als 70 Jahre danach? Das ist eine symptomatische Debatte, haben Sie in der FAZ geschrieben. Was meinen Sie?
Naja, sie ist symptomatisch, weil sie über den engen Fall, um den es hier geht, doch aus meiner Sicht hinausweist. Man könnte es auch anders formulieren. In diese Debatte sind wie in einem Hintergrundrauschen noch andere Dinge mit eingewoben. Ja, wir haben im Augenblick ja fast parallel eine intensive Debatte über den Charakter des Deutschen Kaiserreichs, und zu diesem Kaiserreich gehören die Hohenzollern mit dazu. Wir haben vorhin gesprochen über Monarchie und Moderne, über Monarchie und Medien. Das ist ja keine Geschichte, die 1918 beginnt, sondern im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Also wir haben, wenn man so will, die ganz große Frage nach Kontinuität und Bruch. Das ist nicht mehr in der Bahn der alten Sonderwegsdebatte, aber in gewisser Weise ja auch Thema unserer Diskussion hier. Wie hängen 1871, 1918, 1933 mit zusammen? Wenn Sie dann aber auf das konkrete Umfeld der Prozesse blicken, dann geht es natürlich auch, also Stichwort etwa wie die Linke in Brandenburg auf diese Dinge blickt, in gewisser Weise nochmal um 1989-90. Ja. Und wenn man nochmal auf andere Zusammenhänge blickt, ich habe vorhin erwähnt, wir haben eine Debatte über die Erbschaft des Kolonialismus, der zum Kaiserreich gehört. Auch da ist die Hohenzollern-Dynastie in gewisser Weise mit eingeschrieben. Wir haben die Frage, welche Art von Rekonstruktion, da geht es ja nicht allein um Bauten, sondern es geht um den ganzen Komplex der Erinnerung, wollen wir in dieser Gesellschaft haben. Und vielleicht ein letzter Aspekt, wir haben bei Gruppen wie der AfD eine systematische Instrumentalisierung solcher geschichtspolitischer Debatten mit allen Folgen, die wir kennen, bis hin zur Vogelschiss-Metapher von Gauland. Und ich glaube, das erklärt, warum diese Debatte eben weit über eine fachliche Debatte hinausgeht und warum es gut ist, wenn wir Historiker ein bisschen, Historiker, Historikerinnen, warum wir wegkommen von der Konzentration auf 1931 und die konkrete Kollaboration zwischen Kronprinz und Hitler und eher auf die Möglichkeitsbedingungen blicken, unter denen Adel und Monarchie nach 1918 agiert haben, weil wir dann vielleicht auch ein bisschen die Anschlüsse zu diesen anderen Debatten finden, ohne sie im Präsentismus aufgehen zu lassen.
So, da würde mich jetzt interessieren, wie die beiden anderen das sehen. Wofür steht diese Debatte? Da sind jetzt jede Menge Stichworte gefallen. Kolonialismus, AfD, Neubewertung des Kaiserreichs. Gerade hatten wir den Historikertag in München, Motto Deutungskämpfe. Ich kann auch noch ergänzen, wir reden über neue Nationalismen in Europa. Die AfD in der deutschen Politik ist zur festen Größe geworden. Vor dem Reichstag tauchen plötzlich die Fahnen des Kaiserreichs wieder auf. Was meinen die beiden anderen? Wo ist der Gegenwartsbezug dieser Debatte?
Also das ist ein Kondensat der politischen Emotionen des gesamten deutschen 20. Jahrhunderts. Also alle großen Debatten der deutschen Geschichte sind in irgendeiner Form mit dieser Debatte verbunden. Und die klappen auf, wie Jack in the Box springen sie einem entgegen. Und man hat vielleicht in einer generellen Diskussionsatmosphäre, in der wir sind, die immer komplexer wird. Also die alten Fragen des 20. Jahrhunderts und vor allem die alte Spaltung zwischen linken und rechten Positionen, zwischen marxistischen und nicht-marxistischen Historikern, löst sich zunehmend auf. Also wenn Sie an die Ergebnisse der Global History, der Globalgeschichte der letzten 20 Jahre denken, die auch in Deutschland immer dynamischer wird, an die gegenwärtige Debatte, in der die komparative Genozidforschung ja ganze Bibliotheken von Holocaust-Forschung herausfordert und behauptet, die deutsche Deutung bestünde in einem Katechismus, den man angreifen müsse. Das wird dann so komplex und sie müssen dann im Grunde in afrikanische, asiatische, südamerikanische und Weltgeschichte hineingehen. Und mein Eindruck ist, dass die Hohenzollern-Debatte die alten, sehr viel einfacheren und schlichteren, auch analytisch schlichteren und nationalgeschichtlicheren Motive nochmal zurückbringt. Und die Möglichkeit, ich hatte das genannt, die Rückkehr des 20. Jahrhunderts. Also es sind die großen Fragen über 1914, über das Kaiserreich, über Ungleichheit, über Republikanismus, über die Schwäche der Demokratie und natürlich über den Fluchtpunkt Januar 1933, also die Auslieferung der Staatsgewalt an den Nationalsozialismus. Und diese Debatten, die kann man nicht lösen, wenn man auf den Kronprinzen schaut. Ja, man kann auch nicht die Verantwortung für diese Vollzüge um Himmels Willen den Hohenzollern zuschreiben. Man kann aber anhand dieser neuen Diskussion, dieser sehr kleinen Diskussion, die alten großen Diskussionen nochmal aus neuer Perspektive führen. Und darin scheint mir die Attraktivität und vielleicht auch die analytische Chance zu liegen, die diese Perspektive, die der Hochadel oder ein erneuerter Blick auf die hochadeligen Familien, es sind ungefähr 45 Häuser in Europa 1918 noch vorhanden, von der Forschung etwas stiefmütterlich behandelt. Das hier liegt eine Chance, die alten großen Geschichten nochmal neu zu erzählen.
Ja, ich würde auch sagen, dass diese Debatte so eine Art Prisma darstellt, in dem sich unterschiedliche neue Fragen, neue Diskussionen brechen. Also Jan Leonhard hat sie ja schon in großem Bogen skizziert, aber gewissermaßen auch Fragen, die man vielleicht oder ich vielleicht auch schon zum Teil für geklärt hielt oder lange bearbeitet, brechen in neuer Form auf. Das hat man, fand ich, auch in verschiedenen, zum Beispiel in den parlamentarischen Debatten gesehen, dass gewissermaßen alte Fragen wiederkehren in neuem Gewand, dass sie in neuer Form vertreten werden, dass sich auch das Bild des Nationalsozialismus, das in dieser Debatte gezeichnet wird, eben politisch neu auflädt, dass es gewissermaßen konkurrierende Bilder des Nationalsozialismus gibt, die da verhandelt werden und zwar eben dann in einer politischen Konnotation, in der einerseits eben Eliten verantwortlich sind oder andererseits die Gesellschaft als Ganze und dass es vielleicht auch einen generationellen Bruch gibt dabei, dass es auch jüngere Kollegen sind, die zum Teil da sich sozusagen zu Wort melden und ja auch eine positive Sicht auf die Monarchie mitbringen, die mich überrascht hat. Also sozusagen eine Vorstellung, dass das vielleicht eine verpasste Chance gewesen ist, die Monarchie in die Geschichte, in die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts zu integrieren. Und vielleicht eine Dimension, die jetzt, glaube ich, noch nicht so angeklungen ist, ist natürlich schon auch die doppelte Geschichte, die doppelte deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, die darin auch noch verhandelt wird. Also die Geschichte der deutschen Teilung, der Wiedervereinigung, die gewissermaßen diese komplizierte Rechtssituation geschaffen hat und die sich auch in den Debatten und auch in den Orten Potsdam, Berlin, die da verhandelt werden, auch abbildet.
Was sagt eigentlich, Herr Malinowski, die Debatte über unser Bild vom Adel? Die Hohenzollern haben ja nach 1945 eine Mitverantwortung am Aufstieg der Nazis stets bestritten. Da war dann sogar die Rede von aktivem Widerstand. Und interessanterweise halten sich ja solche Erzählungen bisweilen bis heute. Hängt das mit einem bestimmten Bild zusammen, das wir vom Adel haben? Vielleicht sogar auch in Kreisen der Geschichtswissenschaft war der Adel zu lange nicht im Fokus?
Also der Adel ist in der neueren Adelsgeschichte von verschiedenen Historikern als Meister der Erinnerung bezeichnet worden und als Meister von der Narration, der Erzählung. Wenn Sie die Autobiografien von Gräfin Dönhoff lesen oder gibt dafür den Begriff der Grafenerzählung. Also nach 1945 gibt es nach gerade eine Flut von adligen Autobiografien, die dann vor allem im Bildungsbürgertum gekauft und gelesen werden, wo ein Bild von einer positiveren Vergangenheit entwickelt wird. Also die Pferde, die Jagd, die Alleen, der weite Himmel, das weite Land, die Schlösser und so weiter und so weiter. Und es ist natürlich aus naheliegenden Gründen in Deutschland, in beiden Teilen Deutschlands nach 1945 so, dass die Sehnsucht und dass der Wunsch, ein positivere Vergangenheitsbilder zu finden, noch größer gewesen sein mag als in den siegreichen Nationen. Ja, für Großbritannien, die USA oder Frankreich ist das nach 1945 sehr viel einfacher. Und dass die Suche nach dem, vielleicht könnte man das Anker nennen, also die Suche nach einem positiven Anker, nach einer positiven Verankerung in der Vergangenheit. Wo wollen Sie hingehen nach 1945 aus Deutschland? Also das Dritte Reich kommt nicht in Frage, die Weimarer Republik in der Wahrnehmung der Menschen der 50er Jahre auch nicht. Und man kommt fast logisch im Kaiserreich an und ein Kaiserreich ohne Kaiser gibt's nicht. Und natürlich, wenn man Kaiserreich sagt, früher oder später muss man damit auch die Hohenzollern meinen. Und der Versuch, und ich glaube, dieser Versuch ist noch nicht an sein Ende gekommen, sondern wir erleben ihn gerade in der gegenwärtigen Debatte, der Versuch von Publizisten, Historikern und anderen Personen in der Debatte, positive Identifikationsfiguren zu finden. Jahrzehnte, Institutionen, Personen, Symbole, Lieder, Schlösser, Orte, Erinnerungsorte, wie man das genannt hat, an denen man eine positive, optimistischere Geschichtsdeutung festmachen kann, als die, zu der man kommt, wenn man Auschwitz und 1933 oder 1941 im Kopf hat. Ja, die Suche nach, und das gibt es natürlich in jeder Nation, nur in Deutschland ist das besonders schwierig. Und hier sehe ich einen Beitrag von Adel insgesamt, für manche Menschen aber eben auch, für manche Zeitgenossen, aber eben auch Preußen und die Familie Hohenzollern, diese positiven Identifikationsfiguren nochmal neu aufzubauen. Ich glaube, das ist ein Teil der Debatte, die wir gerade erleben.
Erklärt das auch, warum es mehr als 100 Jahre nach dem Ende der Monarchie offenbar immer noch keine Regelungen gibt, die den Besitzstand des Hauses Hohenzollern ein für alle Mal klären, nicht? Damit muss sich jetzt ein Gericht in Brandenburg herumsetzen. schlagen. Sie merken, ich komme langsam zum Schluss der Sendung. Wie lange, was meinen Sie, wird sich der juristische Streit noch hinziehen? Wie viele Gutachten werden noch eingeholt werden müssen? Wie lange soll man auf mögliche neue Quellen warten?
Also ehrlich gesagt finde ich die juristische Aufarbeitung nicht mehr so interessant wie das, was wir jetzt heute diskutiert haben. Und ich glaube, das, was wir heute diskutiert haben, geht eben über das hinaus, was man mit justiziablen Kategorien wie dem so oft zitierten erheblichen Vorschub beurteilen kann. Man kann die Komplexität dieser Entwicklungen, die Logiken von Mediengesellschaften, längere Krisenverläufe, das kulturelle Kapital, das lässt sich nicht ohne weiteres in justiziable Formen gießen. Und ich glaube, wir müssen dann auch anerkennen, dass das juristische Verfahren das eine ist. Da können wir Historikerinnen und Historiker sagen, was wir heute besser wissen. Und dann müssen Juristen darüber entscheiden. Eine andere Frage ist, und ich glaube, auch das hat die Diskussion ja gezeigt, wie wir in Deutschland mit diesen ineinander verschachtelten unterschiedlichen Vergangenheiten umgehen. Ja, in der Debatte um die Hohenzollern steckt die Debatte um das Kaiserreich, steckt auch 1989-90, steckt die doppelte Vergangenheits- und Geschichtspolitik. Denken Sie nur an die Preußenwellen der 80er Jahre, die in der DDR und in der Bundesrepublik erfolgt sind. Aber ich glaube, es geht auch darum zu erkennen, dass Monarchie und Adel 1918 sozusagen nicht enden. Und sie enden natürlich auch 1945 nicht, sondern sie profitieren von langfristigen Elementen wie zugewiesener Aura, Geheimnis. Es gibt in Gesellschaften, gerade in Mediengesellschaften, einen großen Faible dafür. Und in letzter Konsequenz hat das dann eben auch mit der Möglichkeit der Narrative zu tun, der Personalisierung, der Kompensation für immer kompliziertere Erklärungen, mit denen wir als Fachhistoriker vielleicht nicht mehr durchdringen und die man dann personalisiert. Ich glaube, all das gehört zu dieser Debatte dazu und das geht über das Justizielle weit hinaus.
Schlussfrage, Herr Malinowski, historische Forschung ist gut, zwingend wichtig, aber am Ende in diesem Fall entscheiden die Juristinnen und Juristen, die ihre eigene Sicht auf die Dinge haben werden. Das kann als Historiker irritieren, aber glauben Sie, dass Ihre Forschung den Richterinnen und Richtern ein Urteil leichter macht?
Also das kann ich nicht beurteilen und ich gehe, je länger ich die Diskussion beobachte, immer mehr davon aus, das sind zwei getrennte Sphären. Und Sie haben jetzt gerade noch mal formuliert, am Ende entscheiden das die Juristen. Das ist ja nur partiell richtig, sondern die Juristen entscheiden eine Sachfrage und sie entscheiden über die Zuteilung von Vermögenswerten oder Vermögenskörpern. Das mag ja so sein. Das bedeutet ja aber nicht, dass die potenzielle Gerichtsentscheidung dann entscheidet darüber, wie 80 Millionen Deutsche oder Beobachter international über diese Sache nachdenken und wie das historisch weitergetragen wird. Ja, also ich kann als Historiker die Hauptkriegsverbrecherprozesse in Nürnberg mir anschauen oder die Folgeprozesse, die in der Bundesrepublik geführt werden. Und ich kann diese Urteile zur Kenntnis nehmen und komme dann zum Schluss, ein Gericht hat in einem bestimmten Kontext so und so geurteilt. Das bedeutet aber nicht, dass ich im Jahre 2021 mit dieser Entscheidung unbedingt zufrieden bin und dass es andere Beobachter sind. Insofern glaube ich, wir werden vielleicht, das muss man abwarten, eine Diskrepanz bekommen zwischen Gerichtsentscheidungen, die potenziell stattfinden könnten, und dem, wie diese Debatte dann sich weiter auffächern und nuancieren wird. Und darin liegt ja auch die Kraft, dass man vielleicht in Zukunft weitere Forschungen zu weiteren Familien, und man kann von diesem Hochadel ja weg. Also ich glaube, wir sind uns hier einig, niemand möchte an diesem Kronprinzen und an dieser Familie unbedingt analytisch hängen bleiben. Man kann von dort aus aber, wenn man das wie ein Trampolin versteht oder als Startbasis, wo man bestimmte der großen Fragen über vor allem die Weimarer Republik, das Dritte Reich, aber eben auch die Verarbeitung des Dritten Reiches in der kollektiven Erinnerung nach 1945, das nochmal neu anzuschauen und nochmal aus einer neuen Perspektive zu lesen. Damit würde man tun, was Historikerinnen und Historiker im Grunde immer tun. Wir schreiben ja auch noch über Klientelbeziehungen im alten Rom oder über die Gründe der Französischen Revolution und versuchen, diese alten großen Fragen immer wieder neu zu stellen. Und das sehe ich in diesem Fall auch gegeben.
Hitlers adlige Helfer, die Hohenzollern und die Nazis, das war das Thema heute in diesem SWR2-Forum. Mit Stefanie Middendorf, Historikerin an der Uni Jena, dem Freiburger Historiker Jörn Leonhardt und Stefan Malinowski. Sein Buch Die Hohenzollern und die Nazis, Geschichte einer Kollaboration, ist gerade im Propylen Verlag erschienen. Die Angaben wie immer auf swr2.de/forum. Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.